vorm Buch.
Die Sommerfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vom Buch. Heute mal wieder live aus der Buchhandlung Bücken mit Alex.
Hallo.
Steffi.
Hallo.
Und mir. Hallo. Und wir haben uns wieder vorgenommen, einen bunten Sack.
Warte mal.
Nicht?
Wir haben noch
keinen bunten Sack heute.
Doch, wir haben einen bunten Sack, aber wir haben noch einen weiteren Gast gegen später.
Ah, wir haben den, wen haben wir denn?
Jonas.
Den Jonas, aber was ist er, Autor von oder First Reader oder?
First Reader, ja.
First Reader vom 6. Band von, ich kenne das überhaupt nicht.
Doch, natürlich kennst du das.
Kenne ich das? Was ist es?
Gregs Tagebuch. 12. Teil.
Kenne ich das? Warum kenne ich das?
Weil da verwandeln sich diese Tierwesen immer in der Schule, oder bin ich jetzt total falsch? Nee, schon, oder?
Ja. Ah, doch, da habe ich...
Gregs Tagebuch haben wir doch auch mal was gemacht.
Haben wir?
Da hat okay, eine Frau sich beschwert, das wäre zu arg für Mädchen gemacht und eigentlich wäre das doch eher mal ein Jungensbuch.
Okay, gut, dann haben wir noch...
Ja, wir haben noch Überraschungsgäste.
Wir haben noch Überraschungsgäste für nachher. Ich habe auch noch was Überraschendes vorbereitet.
Mein Gott, das ist ja unglaublich, ein ganzer Sack mit Überraschungen.
Eine überraschungsreiche Folge.
Und Überraschungsgäste haben wir auch
Überraschungsgäste
noch
kommen auch gerade noch.
Das ist toll.
Sehr überraschend, aber kein Problem, gerne hinsetzen. Dann, wir machen ungefähr in 4 Stunden eine Pause, dann kurz informieren, was ihr verpasst habt. Und bis dahin, würde ich sagen, können wir die ersten Bücher vorstellen. Also heute, jetzt aber ein bunter Sack.
Ja.
Ein bunter Sack von Büchern, die man im Sommer lesen sollte, lesen kann, die man mit in den Sommerurlaub nehmen kann, richtig?
Ja, auf alle Fälle.
Gut. Wer möchte anfangen?
Ich würde sagen, Alex, der hat am meisten Bücher mitgebracht, oder?
Ja, ich habe aber nur 2 mit, ne, deswegen.
Alex, du hast das erste Mal, seit ich kenne, Ausdrucke da vor dir liegen.
Ja, aber nur wegen den koreanischen Namen, weil sonst komme ich da nicht zurecht.
Du hast dich vorbereitet.
Ja, natürlich. Ne?
Okay, an dieser Stelle unterbrechen wir die Folge. Also, Alex, vorbereiten, das ist irgendwie...
Ganz komisch, ne? Ja.
Ja, nee, mag ich nicht. Also das ist so uncool.
Ich mach so, zack, geht auch ohne. Ne?
Also du willst uns das koreanische Bücher vorstellen?
Eins. Alle Fälle. Ne?
Passt auf jeden Fall. Was hatten wir letztes Mal? Japanisch, Chinesisch sind wir auch schon ein paar Mal dran gelesen.
So
also die asiatische Schiene läuft.
Auf alle Fälle, ne?
Okay.
Ja, ich habe mitgebracht, ich muss doch trotzdem wieder lesen, Kim Jong-Gaha, Aufzeichnung eines Serienmörders. Ein kleines Bändchen, nicht besonders dick. Und Steffi, ich gebe dir das mal ganz kurz, und wenn du das einmal wie so ein Daumenkino einmal so durchblätterst, stelle ich dir jetzt die Frage, fällt dir da irgendwas auf?
Für alle, die das jetzt nicht sehen können.
Nee, mir fällt nichts
Steffi
auf.
Blättert.
Wenn du auf die Seitenzahl guckst.
Es hat nur 150 Seiten.
Ja, aber wenn du es nochmal
blätterst.
Ich muss
eigentlich noch einen Mörder sehen oder so.
Nein. Es ist so, die Seitenzahlen verblassen. Und zwar, die sind am Anfang relativ die sind am Anfang schwarz gedruckt und die werden halt immer heller zum Schluss. Und das hat natürlich auch eine Bewandtnis, weil dieser Serienkiller, der unterwegs ist, der ist 70 Jahre alt und hatte vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren hatte er einen Unfall und es wurde halt festgestellt, dass er dement ist. Und dass er seine Erinnerungen langsam verblasst. Und deswegen, je weiter das Buch fortschreitet, umso mehr verblasst seine Erinnerung. Und es ist eine ganz schräge Geschichte, weil es ist im Endeffekt, damit er seinen Alltag erleben kann, hat er ein Aufnahmegerät, wo er immer sich irgendwas reinspricht. Ich sage mal, Müll rausbringen und so weiter und so fort. Und dann hört er das immer ab und weiß, da wollte ich ja noch hin, ich wollte das noch machen und das noch machen. Jetzt ist aber Folgendes passiert. In dieser Stadt, in der er lebt, ist ein Mord passiert. Einfach so am Rande wird das halt erzählt. Es kommt auch ein Polizist vorbei, verhört ihn und er wird total unruhig und er weiß überhaupt nicht, was passiert hier jetzt gerade. Weil A, weiß er nicht, hat er vielleicht den Mord begangen und hat es vergessen. Und das andere ist, dieser Polizist, der ist halt sehr aufdringlich und er hat eine Adoptivtochter und die zwei... Ja, die scheinen sich sehr gut zu verstehen und das ist ihm natürlich auch ein Dorn im Auge, weil Polizei im Haus, das ist natürlich überhaupt nicht sein Favorit. Und das andere ist natürlich, dass er überlegt, wenn es jetzt noch einen zweiten Serienkiller in dieser Stadt gibt, der ihn nachahmt und so sieht es halt aus, dann wird er versuchen, diesen natürlich um die Ecke zu bringen. Und jetzt fängt er an zu recherchieren, aber so, sag mal, seine Demenz oder ob es jetzt Alzheimer ist, weiß man jetzt nicht, fängt jetzt an, ihm da einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und das ganze Buch ist, hast du ja vorhin schon gesagt, 150 Seiten, das ist auch relativ, kurz gefasst, es sind ganz kurze Kapitel, aber das hat einen unglaublichen Sog und das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und das hat nachher ein fulminantes Ende, was ich natürlich hier an dieser Stelle nicht verraten kann. Wirklich ganz, ganz, ganz toll. Die Tochter spielt natürlich noch, diese Adoptivtochter spielt noch eine große Rolle, dieser Polizist spielt eine große Rolle und man weiß die ganze Zeit nicht, sind diese Figuren real oder nicht real? Das könnte ich jetzt mal verraten, dass sie real sind. Das ist jetzt keine Einbildung. Aber wie die in der Beziehung zu ihm stehen, das verschiebt sich dann im Lauf der Geschichte. Und das ist einfach wirklich grandios gemacht. Also ganz, ganz toll. Ich habe wirklich noch nicht viel Koreanisches oder Asiatisches wirklich gelesen, weil man sagen kann, Krimis, wenn man die so liest, denkt man so, naja, anderer Kulturkreis, ist jetzt nicht gerade so, das flasht jetzt einen nicht so wie jetzt ein, weiß ich nicht, ein Thriller aus Amerika oder sowas. Aber das ist sowas Besonderes, dass man sagt, wow, das ist echt gut. Das ist auch so ein Bändchen, das kann man so in 2 Stunden, hat man das durch am
das
Strand.
Das wäre ja mein Band gewesen das für die Vorbereitung genau, für die Folge, verdammt.
Ich habe dir das erzählt, aber du bist ja gar nicht drauf angesprochen.
Ja, ich musste die 300 Seiten hier noch schaffen. Ich habe jetzt auch ein bisschen gemogelt in meiner Vorbereitung.
Okay. Ja, das haben wir noch zur Not, kann der Jonas uns ja noch aushelfen dann, ergänzen.
Genau.
Ist dir was aufgefallen? Ist dir die Handlung bekannt vorgekommen?
Ja, haben wir dazu nicht einen Film gesehen? Ja, ist das schon verfilmt? Ja.
Also ich habe recherchiert, und wir haben auch drüber gesprochen. Ja. Und du hast gesagt, das kenne ich, das ist verfilmt. Und ich habe auch nachgeguckt, das ist wirklich verfilmt worden.
Titel, aber nicht unter dem Titel, ne?
Nicht unter dem Titel. Ich meine, irgendwas mit Murders, ich komme jetzt nicht auf den Titel. Und,
wahnsinnig gute Verfilmung.
Ja, okay.
Also macht das ist so ein Film, der dich fertig macht. Also,
ja.
Weil du einfach die ganze Zeit diese Flashbacks, du kannst nicht einordnen in dem Film, was stimmt, was nicht stimmt.
Genau.
Und dadurch, dass du am Anfang auch gar nicht weißt, dass er ein Killer ist, also das jetzt weiß man es natürlich, aber checkt man das am Anfang überhaupt nicht, was da los ist. Und das ist, das finde ich aber bei den bei diesen koreanischen Filmen, wir hatten ja letztens auch irgendwann mal diese Tatortreinigerin. Das war auch hier, genau, das war die letzte Folge, die wir hier gemacht haben, oder die vorletzte, die wir hier aufgenommen haben. Da hatte ich ein Buch mitgebracht, auch aus Korea, von einer Tatortreinigerin. Das war auch sehr skurril.
Genau.
Ja. Und hier, es gibt einen Film, da muss ich jetzt dran denken, weil über den Film bin ich an die Verfilmung von dem gekommen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, das Zimmermädchen oder so ähnlich. Der Film dauert 3 Stunden und spielt von, also ich verrate jetzt gar nichts, aber der Clou ist, dass du denkst so die erste Stunde, das ist schon boring. Es ist so, weil so ganz viele Klischees bedient werden und ein reiches Pärchen und so und dann Familie und denkst dir, ja, dieses Zimmermädchen oder die Housemaid heißt es, glaube ich, die wird da jetzt irgendeinen Mist machen oder die wird klauen oder irgendwas. Das ist so total, weil die kommt aus einer armen Familie und muss die andere Familie miternähren und man denkt die ganze Zeit, ja, darauf läuft es hinaus. Und in der Mitte vom Film dreht sich das komplett. Und du denkst die ganze Zeit, scheiße, warum habe ich nicht besser aufgepasst? Weil auf einmal die ganze erste Hälfte einen komplett anderen Sinn ergibt.
Okay.
Und alle Handlungen, die du bis jetzt gesehen hast, wo du dachtest, ja, total trivial, erwartbar, komplett andere Interpretationen, wenn du weißt, was wirklich die Story dahinter ist. Und da finde ich dir, und das ist ja bei dem ähnlich.
Und das ist, genau, das ist
im Endeffekt, ganz krass.
Genau, das ist im Endeffekt hier genauso. Man denkt so, man liest und denkt so, naja, das ist ja eigentlich alles ganz klar und irgendwann kippt es auch. Also die Geschichte dreht sich nochmal und denkst, oh nee, der Sachverhalt ist ja ganz anders, als ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und jetzt weiß man nicht, ist das aufgrund der Demenz von ihm oder ist da noch ganz was anderes, was noch dahinter steht. Also das ist unglaublich cool gemacht und ganz großartig.
Also ich habe auch 2 asiatische Bücher gelesen, aber ich glaube, die waren beide nicht aus Korea, sondern eins war definitiv aus Japan und das andere weiß ich nicht mehr. Die waren so wahnsinnig entschleunigt. Also beide Bücher waren irgendwie so extrem langsam erzählt. Jetzt weiß ich nicht, ob man bei einem Serienkiller die Geschichte langsam erzählt. Ist es da auch ähnlich? Weil er hat ja nur 150 Seiten.
Richtig, also es ist auch, du hast das vollkommen richtig gesagt, das ist entschleunigt, das ist langsam erzählt. Es wird jetzt auch nicht, irgendwann wird auch eine Leiche gefunden, das ist aber dann einfach nur ein Satz, dass sie dann eine Leiche gefunden haben und das war es dann. Also fängt jetzt nicht an, da jetzt irgendwie detailmäßig jetzt irgendwas Blutrünstiges zu beschreiben oder sowas. Die Geschichte läuft einfach so weiter und baut sich auf und nachher dreht sich es nochmal komplett und denkt so, oh nee, das gibt's ja wohl gar nicht. Also ein großer, großer Roman, auch wenn er ganz klein ist. Ich fand den super.
Definitiv was für mich, aber jetzt kann ich es ja nicht mehr vorstellen. Ja, das muss ich ja noch oben drauf lesen. Ja.
Ich könnte jetzt höchstens den ersten Satz wieder lesen. Den haben wir doch, ne? Selbstverständlich.
Ja, ne? Ersten Satz auf jeden Fall.
Ja. Meinen letzten Mord habe ich vor 25 Jahren begangen.
Alex.
Wussten wir ja gar nicht.
jetzt ist es raus.
Ja. Und das dann auch live on air getaped, morgen ja, live genau. auch getaped on air.
Mhm.
Ja, schade, Alex, war nett mit dir. Ja. Aber vielleicht vergisst es ja wieder.
Wahrscheinlich.
Ja. Möchtest du weitermachen oder soll ich weitermachen?
Nee, mach du weiter.
Ich mach weiter. Dann bleiben wir doch ein bisschen im Krimi-Sujet, weil einer meiner absoluten Lieblingsautoren, Steve Kavanagh, weißt du, wie man ihn ausspricht?
Kavanagh.
Sind Englischlehrer anwesend?
Ach, da ist doch jemand, der...
Ja, hier einmal im Publikum, wie spricht man den Namen aus? Näher rankommen, Lesebrille aufsetzen. Kavanagh? Kavanagh. Ah ja, wir haben Leute im Publikum, die in Birmingham auf dem Weihnachtsmarkt ein Riesenrad haben. In Bristol.
Okay.
Okay, Korrektur in Bristol. Genau. Ja, hat man auch nicht oft, finde ich. Muss man auch mal wertschätzen. Wollte ich auch schon immer mal hin, müssen wir mal machen. Also, der Kollege zählt zu meinen absoluten Lieblingsautoren. Ich habe jetzt in der Buchhandlung gesehen, dass es wieder eine neue Folge gab, habe mir die gekauft. Der schreibt, ist auch so einer, der schreibt jedes Jahr eins. Wir sind jetzt bei Band 7 und ich habe jetzt alle gelesen. Ich würde auch jedem empfehlen, die in der Reihenfolge zu lesen. Das macht Sinn. Er gibt Sinn, weil einfach die Figuren, mit denen er sich so umgibt, der Hauptmensch, über den ich jetzt kurz was erzähle, die verändern sich und da ist es ganz gut, wenn man vorher weiß, wo die herkommen. Und ja, also es geht im Großen und Ganzen geht es um einen Rechtsanwalt. Also man muss auf jeden Fall Bock auf Thriller und auf Gericht haben. Und was ich immer mochte, früher schon im Fernsehen, ich weiß nicht, wie die Serien hießen, waren diese, wo dann diese typischen amerikanischen Gerichtsfolgen, wo dann du musst 12 Geschworene überzeugen. Und dann geht es ja immer nur darum, so im letzten Moment noch so ein Ass aus dem Ärmel zu ziehen. Oder so eine Befragung und dann merkst du, hab ich's doch gewusst, sie haben das und das. Dann verstrickt er sich so lange in irgendwelche falschen Aussagen, dass du sagen kannst, so, das können sie gar nicht gewesen sein, weil da an dem Tag haben die gar nicht gespielt oder irgend sowas halt. Typischen Aussagen halt. So, und da ist der halt super drin. Das ist so eine relativ verkrachte Gestalt, dieser Rechtsanwalt. Eddie Flynn. Der war früher, sein Vater war Taschenspieler und er auch. Und ist dann quasi auf den rechten Weg gekommen und ist dann Rechtsanwalt geworden und versucht jetzt immer diese Fälle zu lösen oder die Leute vor Gericht rauszuhauen, die er für unschuldig hält und die sich aber entweder keinen echten, guten, teuren Rechtsanwalt leisten können oder die keiner vertreten will, weil sie alle sagen, so, das hat eh keine Chance, schaffst du nicht. Und er hat ein Team, deswegen ist es ganz wichtig oder es ist ratsam, das von vorne, also von den ersten Folgen her zu lesen, die ihn da betreuen natürlich, eine Sekretärin, die alles weiß, ein oder zwei Leute, die ihn da raushauen, wenn es ernst wird, dann einen, der ihm Beistand leistet mit juristischen Fragen noch und so noch ein Privatdetektiv. Und die Folgen, das Interessante ist, ich dachte so, nach dem dritten ist gut. Naja, aber er zaubert immer wieder Ideen raus, wo du denkst so, okay, kann man machen, will ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Also zum Beispiel, ich glaube, in Band 3 oder 4 ist einer der Geschworenen der Mörder. Das weiß man auch, das steht auch auf dem Klappentext drin, also ist jetzt kein Geheimnis. Aber wer es ist, weiß man nicht. Und damit spielt er halt die ganze Zeit. Und es geht halt wirklich, es ist so fesselnd. Also ich habe das Ding hier und der hat gerne mal so um die 400 Seiten, 460 Seiten. 3 Tage habe ich es durchgelesen gehabt. Weil du willst einfach immer genau wissen, mit welchem Trick holt er den jetzt wieder da raus. Und dann gibt es immer diese Zeitschiene, dass irgendwie, dann fängt die Gerichtsverhandlung an, bis dahin passieren 1000 Sachen. Dann werden die Geschworenen ausgewählt, dann geht die Verhandlung los und dann wird das Urteil verkündet. Und in jedem dieser Steps gibt es halt immer so Untersteps, wo du weißt, so er weiß genau, wenn der Zeuge kommt, dann ganz schlecht und dann muss er sich irgendwas wieder einfallen lassen, um jetzt diesen Zeugen entweder schlecht dastehen zu lassen oder die Aussage schlecht oder halt irgendwas für seinen Mandanten zu machen oder Mandantin. Und das ist halt mega, 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 mega spannend.
Aber verrätst du uns auch noch was zu seinem Fall?
Zu dem
für alle, die
Fall.
Die 6 vorherigen schon gelesen haben, ja, und sich genau. überlegen, hey, ja. nehme ich Nummer 7 auch oder lasse ich sein?
Also es geht um einen Serienmörder diesmal.
Also was hat man noch
Wir
nie.
Haben jetzt schon ein bisschen Serienmörder-lastig dieses Mal, ja.
Hey, ganz was Neues, der sein Gedächtnis verloren hat.
Nein.
nee, also der Band heißt Die Komplizin und diesmal geht es darum, also ein Serienmörder, den die noch nicht gefasst haben. Sie kriegen raus, wer es ist. Und dann verhaften sie seine Frau, weil sie glauben, dass seine Frau das hätte wissen müssen. Und der Polizei aber nichts gesagt hat. Und die stehen extrem unter Druck, weil nach Jahren hat dieser Typ wieder angefangen zu morden. Und jetzt müssen die irgendwas vorweisen. Also Polizei, alle müssen irgendwen die Schuld zuschieben können. Und dann verhaften sie halt die Frau.
Und die weiß, dass ihr Mann... Ex-Serienmörder ist oder schon zu viel verraten. Ne?
Ja, das ist jetzt schwierig, da möchte ich jetzt nicht viel zu sagen. Aber
er hat es vergessen. Sie hat es vergessen.
Genau. Mhm. Nee, also das Spannende ist, also das finde ich bei diesem Typen hier, Kavanaugh. Gute Soufflöse im Publikum ist immer gut. Mhm. Kavanaugh, er schafft es jedes Mal wieder neue Sachen zu konstruieren und diesmal man liest es immer aus der Sicht des Serienkillers. Mhm. Also der beschreibt halt immer, was er macht, weil der fängt an, da verrate ich auch nicht zu viel, da steht hinten drauf, der fängt an, alle Zeugen gegen seine Frau, wenn sie es denn ist, umzubringen. Mhm. Damit nachher im Prozess niemand ihr die Schuld geben kann, weil es wird erst vermutet, dass sie es ist, weil sie keinen anderen haben und alle Beweise natürlich bei ihr liegen, also in dem Haus, wo die gewohnt haben. Und als das nicht so klappt, richtig klappt, gehen sie halt darauf, sie hätte es wissen müssen oder sie hat es gewusst und hat aber nichts gesagt. Und dafür wollen sie dann verknacken. Und damit holen sie ihn quasi so ein bisschen aus der
Reserve.
Und dann geht's los. Aber das Interessante ist, man liest halt immer aus der Sicht der Frau, die hat Tagebuch geschrieben, und aus der Sicht des Killers und natürlich aus den Beteiligten von der Anwaltskanzlei. Aber diesmal ist es ihm gelungen, und das finde ich für den 7. Band, weil ich kenne viele Autoren, wo es irgendwann so immer, ja, okay, verstanden, das ist dann so, der wird es gewesen sein, weil es ist immer der, an den man am wenigsten denkt. Und der hat es jetzt auch hier wieder geschafft oder noch mehr geschafft, dass du echt nicht drauf kommst. Also du hast es die ganze Zeit vor der Nase und denkst dir so, ja klar, der. Und dann so dann die letzten 50 Seiten auch nochmal. Und es ist alles logisch. Also es ist so nicht irgendwie so, haha, sondern nein, du denkst ja, hätte man wissen müssen. Hätte man drauf kommen können, wenn man jetzt nicht so stur in die eine Richtung geguckt hätte. Und das ist, dafür ist der echt großartig. Und für alle, die halt Bock haben auf diese Gerichtsverhandlungen mit den kleinen Tricks, die man so.
Also man kann was lernen fürs Leben.
Ja, also falls wir mal vor Gericht gestellt werden.
Also wenn ich jetzt wieder Farbe
mit deinen 25 Jahren alten, dann
wegen deiner Tat von vor 25 Jahren.
Ich glaube, ich werde jetzt mal alle 7 Bäden noch schnell reinpfeifen und dann kann mir eigentlich nichts passieren.
Dann bist du mit allen, wie sagt man dann, nicht Wassern gewaschen, mit allen Gesetzen gewaschen.
Auch das.
Ja. Und dann, wie heißt der Satz immer, wir hauen dich da raus.
Ja.
Weil ich habe es ja alle gelesen, also ich habe die Tricks voll drauf. Okay. Noch Fragen, euer Ehren?
Nee.
Ja, hier Frage aus dem Publikum.
Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann mich ja nicht selbst belasten.
Nee, und vor allem wollen wir das in der nächsten Folge verraten.
Richtig, genau.
Ein bisschen Spannung muss ja noch bleiben hier. Genau. So, und jetzt, ich lese auch mal den ersten Satz, ne? Also das Zitat vorne lasse ich weg. Erster Satz. Der SWAT-Leader zählte runter.
Zu kurz.
Den zweiten auch noch?
Ja.
Okay. 10 Sekunden.
Ah, jetzt wird alles klar.
Ich glaube, jetzt lese ich es auch. Ja.
Jetzt, die Spannung ist unerträglich. Ne? Ich mache noch einen. Sobald er bei Null angekommen war, lagen bis zur Hintertür 100 Meter englischer Rasen vor ihm. Also jetzt ist doch die Spannung schon am Höhepunkt, oder?
Ja.
Na. Ja, ist. Soll ich es ganz vorlesen? Okay, ihr habt Zeit, nehme ich an. Nee, also. Wirklich, ein echter, es ist ein, wie heißt das neudeutsche, englische Wort dafür? Page-Turner.
Ne? Ja. Mhm.
Es ist ein echter Page-Turner und ich kann ihm jeden, also wer richtig Zeit im Urlaub hat, sollte sich und die noch nicht kennt, alle 7 mitnehmen. So. Mhm. Punkt.
Ja, ich habe auch hier so Kärtchen hingelegt, dann brauche nur den Namen einzutragen, dann kommen alle 7.
Ja, finde ich gut.
Nach Hause.
Ja. Also, Steve Kavanaugh, die Komplizin. Ihr Mann ist ein Serienkiller, was ist sie? Täterin oder Opfer? Und damit zum nächsten Krimi?
Nee, Serienkiller? Keins von beiden. Ich bin ja kein so Krimi-Leser. Ich gucke ganz gern Thriller, aber Krimi-Lesen tue ich nicht so. Ich habe was ganz anderes mitgebracht und habe mich lustigerweise mit jemand unterhalten, einer Hörerin von uns, die schon ganz gespannt war und meinte, ja, steht auch auf ihrer Liste. Das ist Amrum, ein Roman von, es sind 2 Autoren, Haag und Bohm. Erst dachte ich noch, es wäre ein Doppelname, aber das ist so ein Gespann, ein älterer Mann, der, glaube ich, sich eingelassen hat auf all seine Erinnerungen und dann noch ein Jüngerer, die das dann zusammengeschrieben haben. Und was ich ganz schön fand, ich dachte so, für alle, die vielleicht nicht wegfahren können oder die in den Sommerferien zu Hause bleiben oder die gerne vor Ort in Amrum ein Roman über Amrum lesen wollen, der aber eigentlich historisch ist oder natürlich fiktional-historisch, die können dann dieses Buch mitnehmen. Ich habe es ein bisschen überschätzt, das hat nämlich doch 300 Seiten und ich dachte, ich wäre ein bisschen schneller damit durch. Aber für alle, die vielleicht den Salzpfad gelesen haben, weil sie eben genau solche Bücher mögen, die Landschaft wahnsinnig schön beschreiben. Also ich glaube, das ist das absolute Birdwatcher-Buch, weil jedes Kapitel fängt mit irgendeinem Vogel, einer Naturbeobachtung, irgendwas über die Salzwiesen und so weiter an. Also das ist schon so eine sehr genaue, aber ich sag mal so, man kann sich, selbst wenn man hier geblieben ist und wissen will, wie es in Amrum aussieht, ich glaube, man kennt nachher alle Vögel, die es dort so
gibt. Alle Vögel auf Amrum.
Alle Vögel auf Amrum, persönlich, würde ich sagen. Es geht darum, eigentlich vereint dieser Roman so ein bisschen alles, was man im Sommer lesen will, sage ich mal. Viele wollen ja irgendwie so Coming-of-Age-Geschichten lesen. Hier geht es um so eine Freundschaftsgeschichte von zwei Jungs. Dazu muss man aber sagen, der Nanning und der Hermann, die sind so, glaube ich, 13 Jahre alt. Die wachsen auf Amrum auf und es ist aber im Zweiten Weltkrieg. Und da wird so ein bisschen klar, dass die Eltern von Nanning, das sind Nationalsozialisten, also die glauben daran, er ist auch irgendwie bei den jungen, weiß ich nicht, wie sie heißen dort, auf jeden Fall sein bester Freund. Der Hermann ist es aber nicht. Der Hermann, dem seine Familie kommt, aus Dänemark und ist so ein bisschen ein anderes Setting. Und das ist dann eigentlich immer so sehr interessant, weil ich glaube, dem Jungen gar nicht so wirklich bewusst ist, welche Zeit das gerade ist. Und sag ich mal, auch so ein bisschen eher so die Wertevorstellungen hat, die einmal von außen auf ihn reingetragen werden, aber auch die, die er halt selber entwickelt. Und das macht es halt so ganz spannend, weil die Mutter ist schwanger, der Vater ist im Krieg und er versucht jetzt die ganze Zeit an Essen zu kommen. Und eigentlich seine ganzen Abenteuer, man könnte auch sagen, es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Nils Holgersson oder Michel auf Lönneberger, der erlebt jeden Tag irgendwas auf dieser Insel, aber eigentlich immer mit dem Ziel, Essen ranzuschaffen. Und das ist dann immer mehr oder weniger von Erfolg gekrönt, von er macht irgendwie eine Bootstour mit seinem besten Freund, sie fangen ganz viele Schollen, schaffen es gerade so zurück, weil die Natur sie versucht rauszuziehen auf die Nordsee, sie schaffen es gerade so zurück und eine andere Gruppe Jungs überfällt sie dann, wenn sie zurückkommen und klaut ihnen die ganzen Fische. Und aber jedes Abenteuer, das er erlebt, und sind auch schwierige Abenteuer von, er kann jetzt nicht ohne Fische kommen, also lässt er sich zeigen, wie man einen Hasen fängt, tötet, häutet, alles, damit irgendwo Essen herkommt. Und er ist aber dann so großartig, dass er dann immer so kleine Deals drauf hat. Also es ist ganz charmant, weil jede Geschichte, die erzählt wird, dazu führt, dass er irgendwoher Essen besorgt. Und aber halt auch so ein Clash zwischen ihm und seinem Freund, weil er dann halt immer versucht, es seiner Mutter recht zu machen, immer seiner Mutter recht zu machen. Und seine Mutter ist halt BDM-Führerin und dann stirbt Hitler und dann verändert sich das gesamte Setting, weil alles, an was er geglaubt hat oder in was er da quasi gemacht hat, gibt's jetzt so nicht mehr. Und trotzdem muss er ja dieses Essen besorgen. Und eigentlich, sag ich mal, schwingt diese nationalsozialistische Geschichte im Hintergrund mit. Und dann aber immer so, muss er sich halt so ein Stück weit entscheiden, ist das jetzt richtig? Also dann finden sie ja auch einen toten Mann und dann sagen die anderen, wir haben jetzt Feuerholz, wir müssen weiter, wir dürfen nicht erwischt werden. Und er fragt sich, aber da liegt ja ein toter Mann, das muss man doch melden. Und er meldet es dann auch. Und es ist immer so, Er versucht halt so sein, was er denkt, was richtig ist, zu folgen. Und das macht die Geschichte, finde ich, eigentlich super schön und macht aber auch diese Freundschaft, dass es egal ist, ob der eine jetzt diese Gesinnung hat und der andere hat diese Gesinnung, sondern die sind einfach Freunde. Und wenn da irgendein Problem da ist, dann helfen die sich halt gegenseitig. Und das Ende kann ich nicht verraten, weil ich habe es nicht ganz bis zum Ende geschafft. Ich habe 50 Seiten vor Schluss, musste ich jetzt leider. Das ist nämlich auch so ähnlich wie die asiatischen Bücher. Am Anfang dachte ich so, das fängt so ein bisschen zäh an, weil es halt relativ viele Naturbeschreibungen waren, aber halt auch diese Freundschaft zwischen den beiden Jungen, was die so machen, um Essen zu besorgen. Das ist so, sag ich mal, die Subline immer. immer. Und das nimmt aber dann immer weiter an Fahrt auf und einfach diese kleinen Deals, die er dann immer macht, sowas wie bei dem einen tauscht er das, um bei dem nächsten das zu bekommen, um im Endeffekt dann von jemand Brot backen zu lassen, aber die Zutaten hat er davor 5-mal getauscht gegen andere Dinge und er lernt immer mehr und wird immer besser in diesem ganzen Setting und mit seinem Freund, das ist eigentlich auch so eine ganz schöne Parallele, weil man halt so merkt, wie die beiden werden halt immer älter, erfahrener, also das geht ja jetzt nicht über Jahre, aber gerade auch in diesem Umbruch Prozess, wo es dann halt darum geht, so, ja, wer ist der Feind? Dann ist Hitler tot, dann kommen die ja, die ganzen Besatzer und sind dann auf Amrum und da geht es auch so immer drum, ich glaube, wenn man auf so einer Insel groß wird, ist es nochmal was anderes, weil die Insulaner, das ist ja so eine kleine Gemeinschaft, so, die ja sowieso, du bist von der Insel oder du bist nicht von der Insel, das ist ja gar nicht so, du bist Deutsch oder du bist Jude oder was auch immer die Thematik ist, sondern so, du bist Amrumer, nee, du bist in Hamburg geboren, du bist kein Amrumer. Also das ist so, da verfließen so die Grenzen und er definiert für sich eben seine eigenen Werte. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Und also eine schöne Sommerlektüre, ohne dass es jetzt so ein, dass man jetzt denkt, das ist so ein düsteres Kapitel oder es wäre ein schweres Buch. Das ist es nämlich so, habe ich das gar nicht empfunden, sondern eigentlich, ja, also man erlebt quasi dem sein Alltag, obwohl er hart ist, ist er doch irgendwie, die Erlebnisse, die er hat, sind einfach sehr schöne Geschichten.
Welcher Zeitrahmen ist das? Also von 1930 bis...
Nee, gar kein langer Zeitrahmen. Also so beschrieben ist es quasi der Sommer, bevor Hitler stirbt.
Ach so.
Und dann stirbt Hitler und dann noch ein bisschen hinten raus und dann halt auch so Familiengeheimnisse, die es gibt, die aufgedeckt wurden oder worüber nicht geredet wird. Und ja... Also es ist ein kurzer Zeitraum. Eigentlich geht es um einen Sommer. Deswegen würde ich auch sagen, es ist kein schlechtes Sommerbuch.
Und warum die Vögel? Essen die oder?
Nee, also ich glaube, das ist einfach so, das steht hinten auch drin, dieser ältere Herr kommt, glaube ich, aus Amrum und der ist ganz großer Amrum-Fan und die Natur wird immer beschrieben. Also du bist ja dann fast, also da gab es ja kein Fernsehen, Social Media, nichts. Der ist die ganze Zeit draußen und versucht halt entweder Fische zu fangen, Kaninchen zu fangen, Eier zu finden, irgendwo wilden Honig aufzustöbern. Also die ganze Zeit ist man draußen und dann muss die Landschaft und die Vogel- und Tierwelt natürlich mit beschrieben werden. Deswegen würde ich sagen, wer den Salzpfad gelesen hat und den super fand, der findet, glaube ich, auch Amrum gut.
Jetzt muss ich nochmal fragen, Haagboom, sind das wirklich zwei?
Ja.
Weil es gibt ja auch, es gibt doch einen Regisseur, der heißt genau so, deswegen war ich so irritiert.
Ja, das ist auch der Regisseur, aber der hat es nicht alleine geschrieben, die haben es zu zweit geschrieben. Gibt es noch einen Ghostwriter mit drin.
Okay.
Oder nicht der Ghostwriter, aber das sind zwei Herren, die das geschrieben haben. Und zwar hat Haagboom, das ist der Regisseur, wurde 1939 in Hamburg geboren und verlebte seine Kindheit auf Amrum. Und dann hat aber Philipp Winkler 1986 bei Hannover geboren. Arbeiterkind und Hochschulabsolvent im ersten Generation, schreibt Romane und Drehbücher. Die haben das zusammen gemacht, die beiden. Also der zweite ist gar nicht auf dem Außencover erwähnt, aber ja, gut, dass du es sagst, wenn du ihn kennst.
Ja, ich kann mich an irgendeine
sehr bildliche Beschreibung.
Ja, aber ich kann mich an ein paar Filme erinnern. Eins, weiß nicht, Nordsee, Ostsee, irgend sowas klingelt da oder so.
Das ja,
auch
genau.
Und das war auch so eine Jugendgeschichte. Und die war auch ziemlich, ziemlich gut. Also es ging auch da so, das ein ähnliches Thema. Der eine war Außenseiter und sowas. Und der andere war, weiß ich nicht, der war anerkannt in der Clique und so weiter. Und trotzdem freuen die sich an. Und dadurch wird der vorher so anerkannt war, wird auch zum Außenseiter. Und dann... passiert halt einiges und so weiter. Dann nachher fahren sie mit dem Floß irgendwie, ich weiß es nicht, wie die Elbe runter oder so. Dafür ist jetzt zu lang her. Aber kam ja so ein bisschen vor, als weil er ja auch auf Amrum war, dass das dann schon ja, autobiografisch wahrscheinlich gefärbt ist. Ne?
Ja.
Ich meine, das ist ja wahrscheinlich vieles da.
Klar, wenn er 39 geboren ist.
Würde passen.
Du liest dich auch gerade so ein bisschen durch die Nordsee, ne? Ostende.
Wieso? Ja.
Amrum. Was kommt als nächstes?
Tor ja, ich dachte, eigentlich habe ich Ostende und Amrum zusammengekauft und wollte das für die Sommerfolge. Ich dachte, ich finde das immer total gut. Das ist das Phänomen wie Lokalkrimi. Wenn ich irgendwo hinfahre und ich kann darüber dann noch was lesen, finde ich das eigentlich super schön. Und wenn das halt quasi wie ein Rückblick ist im Krieg, dann erfahre ich ja noch ganz viel. Und bei Ostende war ich so überrascht, weil wir waren einmal in Ostende und ich dachte so, ja, das ist ja sehr touristisch hier, aber quasi, dass es mal so einen intellektuellen Hotspot war. Das weiß man ja nicht, wenn man heute da ist, aber es ist halt super spannend, wenn man dann was darüber liest.
Was mich in Ostende echt irritiert hat, als wir da im Hotel waren, wir hatten ein Hotel, was halt irgendwie, also wenn hier der Strand war, vorne, und dann ging unser Fenster nach links auf den Gang zwischen zwei Häusern durch. Jeder auf dem Balkon gegenüber hatte ein Fernrohr auf dem Balkon.
Okay.
Das hat mich echt irritiert. Und die haben nicht zu uns geguckt. Also die haben auch nicht, also ich fand das echt spooky. Aber die haben doch ganz unverfänglich, ich nehme an, die haben die Sterne beobachtet. Würde ich jetzt mal tippen.
Natürlich.
Was willst du tagsüber sonst beobachten?
Rettungsschwimmer aus der zweiten Reihe.
Ja, wahrscheinlich Vögel, ne?
Ja, genau. Ja.
Vögel waren es. Vögel. Ja. Ja.
Und was ich, das Zweite, was ich in Ostende total beeindruckend fand, war die Strukturiertheit der, ich weiß nicht, wie man die Leute nennt, die abends dann mit einem Metalldetektor über den Strand gehen. Ja. Hm? Da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für. Strandtidologe oder so ähnlich. Die sind dann echt total, die hatten das komplett aufgeteilt. Und jeden Abend, wenn die Leute vom Strand weg waren, dann sind die in so einem ganz, also wie so ein chinesischer Garten oder wie heißen die?
Zen-Garten
in groß.
Ja.
So, und dann, aber hast du, was ich aber blöd fand, war, die haben natürlich ganz viel Zeug gefunden, was die nicht brauchen konnten, so. Und das haben sie wieder liegen lassen. Also da dachte ich mir, wenn du dir schon die Mühe machst und kämpfst halt alles durch, hast das Ding in der Hand, dann kannst du einfach mal eine Mülltonne mitnehmen und sagen, okay, hier, das schmeiße ich jetzt nicht weg, sondern, weil ich meine, was mich doppelt daran irritiert hat, das findest du ja morgen wieder.
Ja, klar.
Also, weißt du, oder sind die dann so gut, dass sie sagen, so, ja, hier Quadrat 3,5C, Treffer versenkt, hier war ich schon, da liegt eine Tonne. Ja,
jetzt
so,
weißt du aber, warum die Leute mit dem Fernglas da stehen.
Aber meinst du, ist der Partner?
Ja, genau.
Da weißt du schon.
Genau, da nicht mehr.
Da nicht mehr liegen lassen.
Hast du gestern schon gehabt.
Cola-Dose auf 3 Uhr liegen lassen. Ah, okay. Ja.
Gut. Soll ich auch noch den ersten Satz vorlesen?
Fall. Ja.
Bald würde sich die Nacht in die Schatten zurückziehen, die Dünen in ihre Täler warfen.
Da haben wir direkt schon eine Meldung zu. Ja, mehr Dünen, mehr Täler. Das heißt Schatzsucher.
Schatzsucher. Ja.
Okay. Wir haben ein gebildetes Publikum, ich finde sowas gut. Aber ich finde, man bräuchte noch einen lateinischen Begriff dafür. So, also Ornithologen sind, glaube ich, die werden die Vogelkundler, ne?
Ja.
Dann habe ich noch. Und ich habe gelernt, Numismatiker.
Ach, das sind die mit den Münzen, ne?
Ja, das sind die mit den Münzen, ja. So. Ja. Okay, guter erster Satz, aber du hast ja schon gesagt, es ist wie eine gute Welle, es rollt langsam.
Ja.
Okay, Alex.
Soll ich weitermachen?
Ja. Ich bitte darum.
Ja, ich habe auch ein dickes Buch, wie vorhin wie Steve Kennegan. War es richtig? Ich weiß es nicht. Kennenov, Governov. Jetzt habe ich, das ist ein Schwedischer und der heißt Ulf Knelfser. Oder hat jemand.
Wir haben keine Schweden
474,
oder?
474 Seiten ins Rennen.
Den Namen des Autors.
Ulf Quenzler.
Quenzler.
Ist ein Schwab.
Ja, ist Schwab, ne? Ja. Der Ausflug. Der Untertitel sagt es natürlich, nur einer kehrt zurück. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist das ganze Buch ja schon damit erzählt.
Nee, die Frage müsste jetzt erstmal lauten, wie viel sind denn losgegangen?
Ja. Sag ich nicht.
Wenn es nur einer ist, dann ist ja langweilig.
Ja, das ist die Geschichte eines Urlaubes, und zwar von zwei Pärchen, und von Hendrik und von Anna, die zusammen sind verlobt. Es darf so richtig offiziell darf es keiner wissen, weil der Hendrik, der ist Professor, und die Anna ist die Studentin, die bei ihm mit in der Uni ist, und das ist so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, in der Uni, da tun sie so ein bisschen so, als würden sie sich nicht so gut kennen, und dann natürlich abends natürlich ganz normal. Und sie haben eine gemeinsame
abends
Freundin.
Dann ganz normal.
Sind sie ganz normal, mit, ne, verliebt miteinander, ne? Was man so macht, ne? No, möchte ich jetzt nicht drüber reden, wir haben ja ein junges Publikum, ne? Was die so machen, ne?
Ja.
Und sie haben eine gemeinsame Freundin, das ist die Milena, und die haben immer zu dritt, schon seit Jahren machen sie eine Wanderung in Nordschweden und planen das auf jedes Jahr neu. Und diese Milena hat eines Tages einen neuen Freund und ist einfach total happy. Und dieser Freund stellt sich auch vor, ist auch ein unglaublich sportlicher Typ und sehr
energisch. Und Serienkiller?
Nein, kein Serienkiller. Wer weiß. Ne?
Und dement.
Auch nicht. Ihr bringt mich hier total raus. Ne?
Ich nehme den Joker, ich habe keine Ahnung.
Okay. Jedenfalls, die vier beschließen dann einen diesen einwöchigen Wanderurlaub in Norden Schwedens zu machen. Und das passiert dann etwas, vielleicht kennt man das auch so aus dem Alltag, man hat vielleicht irgendwie gute Freunde und macht immer irgendeine Unternehmung zusammen und irgendwas ist auf einmal anders. Da kommt eine Person dazu und irgendwie ist das nicht mehr so wie früher. Also und dieser Typ ist, oder der neue Freund, der Jakob heißt, der ist einfach unglaublich sportlich und der treibt die dann immer zu neuen Höchstleistungen an. Also noch tiefer in die Ödnis zu gehen oder noch waghalsigere Kletterpartien zu machen. Und das ufert sogar so weit. Am Anfang hatten sie vor, ich sag mal, durch eine ganz gewisse Passage zu gehen. Und er hat gesagt, wir können den Hubschrauberflug auch umbuchen, aber wir können den anderen Weg oder die andere Route nehmen. Das habt ihr doch auch immer schon alle vorgehabt. Das stimmt auch, aber denen ist alle so unwohl dabei. Und man hat so ein Bauchgefühl, wo man sagt, das geht nicht gut. Und je länger jetzt diese Wanderung geht, umso mehr, ich sag jetzt mal, endet es auch im Drama. Ich möchte jetzt auch jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Es ist nur so, das Buch fängt an, dass eine Person auf der Polizeistelle sitzt, beziehungsweise ist im Krankenhaus, in die Polizei kommt zum Krankenbett und sie interviewt und fragt, was ist denn da passiert? Und das wird dann immer so in Rückschritten halt erklärt, was passiert ist. Also sie sagt, ja, wir haben ja uns da zusammengefunden, wir haben dann diese Wanderung gemacht und dann wurde das halt aber immer brutaler und dann haben wir uns, weil einfach viele Sachen passiert sind, wir haben uns nachher getrennt, wir sind zu zweit nur noch unterwegs gewesen, dann kam ein Unwetter und dann war man aber wieder zusammen. Es gab natürlich auch kein Telefon, keine Funkverbindung nach außen und wir mussten halt quasi im Endeffekt sich zusammenraufen und dieser Jakob entwickelt sich so in dieser Wanderung oder in dieser Woche, ich will jetzt sagen, nicht zum Psychopathen, das wäre jetzt vollkommen falsch, das Bild, aber zu so einem sehr extrem egoistischen Menschen und man weiß auch die ganze Zeit nicht so richtig, was ist da los, also ob er mit dieser neuen Freundin, die er hat, dieser Milena, ob das wirklich so eng ist, er fängt dann auch an, diese anderen auf einmal auf irgendwie zu bequatschen, zu betatschen und sie wehrt sich. Und man merkt sofort, der ist ein unglaublich impulsiver Typ. Und wenn er nicht bekommt, was er will, dann wird er unglaublich sauer. Und man weiß irgendwie nicht, was passierte. Und alle bekommen so langsam es mit der Angst zu tun. Und ich möchte jetzt von der Geschichte jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Jedenfalls heißt es ja im Untertitel, nur einer kehrt zurück. Aber es passiert etwas, dass dann noch eine zweite Person doch noch überlebt. Und das setzt nachher das Ganze so in ein komplett anderes Licht, dass diese Geschichte auch nochmal, vielleicht auch wie bei dem Serien, komplett kippt. Also das, was man die ganze Zeit denkt und was man so im Kopf hat und sagt, das ist genauso, wird nachher ab Absurdum geführt. Und das ist total stark. Und dieser Ulf Knenzler, ich kann ihn nicht aussprechen, hat wirklich auch auf 470 Seiten einen absoluten Super-Thriller geschrieben und das macht echt großen Spaß. Das ist auch so ein Page-Turner, den habe ich in 2,5 Tagen gelesen, das ging einfach so weg, das war toll.
Ja, aber ist ja lustig, dass das ist ja so ein Genre eigentlich, ne? Dieses so ganz klassisch irgendwie, normalerweise sind das ja immer irgendwelche Teenager in Amerika, die losziehen, irgendwo Urlaub machen wollen in der tiefsten Walachei. Dann kommen zwei. Dann
nee, eigentlich wollen sie immer eine Hütte zum Feiern.
In der Hütte, genau, in der Hütte
so
zum Feiern.
Nicht so viel Sport.
Ja, nicht so viel Sport, genau. Oder Angeln. Maximal Angeln. Mm. Und dann halten sie in irgendeiner Walachei irgendwo bei einer Tankstelle an, wo dann so ein paar Dorfdeppen dann meistens an der Tankstelle stehen, die aber schon bedrohlich aussehen. Dann gehen sie in die Hütte und einer will dann immer weiter. Also genau, das ist ja so ein ganz klassisches Genre eigentlich. Aber kann man das echt noch füllen? Also. Oder hat man da jetzt nicht mittlerweile alles mal gehört und gesehen?
Aber das was du beschreibst, das ist typisch so ein Horrorfilm oder sowas, ne? Oder so ein Genre, wenn das da so reingeht, dann ist man in irgendeiner Hütte und dann geht dann der eine weg und kommt nicht wieder.
Das ist immer der Klassiker.
Dann geht der andere auch noch alleine hinterher, immer alleine gehen.
Immer, oder immer mit der Ansage, ab jetzt bleiben wir alle zusammen, ich bin gleich wieder da.
Genau, aber ich gehe nur kurz Feuerholz holen.
Warte kurz, ja?
Genau,
das ist ein ganz klassischer Satz, der kommt immer.
Nein, so ist es nicht, aber es ist schon psychologisch halt unglaublich gut beschrieben, wie die einzelnen Personen mit diesem Jakob versuchen umzugehen und die Milena, die neue Freundin von ihm, ihn natürlich auch die ganze Zeit verteidigt, weil das ja ihr neuer Freund ist und sie ist einfach auch so glücklich mit ihm. Es kippt auch an gewissen Stellen und trotzdem fängt sie immer wieder an zu verteidigen. Das macht sie im anderen Paar unglaublich schwer. Und am Anfang habe ich ja gesagt, es ist ja so eine Sache so, wenn man man macht vielleicht immer Urlaub zu dritt und es kommt eines Tages ein Vierter dazu, dann kann das sich total verschieben, weil sich ja einfach die Konstellation ganz neu darstellen. Und manchmal ist es so, wenn man irgendwann an einer gewissen Stelle nicht Nein gesagt hat, dann läuft man so weiter so ins Verderben und kriegt das nicht mehr zurückgedreht an einer gewissen Stelle. Und so ist das. Und das ist psychologisch total toll ausgeführt.
Ja, krasse Gruppendynamik.
Genau.
Das hatten wir auch schon mal. Also nicht so krass, aber...
Was ist passiert?
Diesen gemeinsamen Bergurlaub, wo wir machen immer zusammen Bergurlaub und laden dann, sag ich mal, eine Gruppe Menschen ein, die wir kennen, wo immer schon die Ansage ist, es wird nicht gemeinsam gekocht und so weiter. Ja, jeder kann machen, was er will. Man muss nicht alles zusammen machen. Es gibt genug Möglichkeiten. Also es soll so eine entspannte Geschichte sein. Und da war mal eine Person auch dabei, die dann einen neuen Freund mitgebracht hat. Und der hat so ein bisschen die Gruppe gecrashed, wo wir dachten so, was ist das? Und das ist so ein bisschen, das hat man dann nicht in der Hand. Ja.
Also ich fand, dann das ist das dein Buch.
Okay. Ich hatte mal das spannende Erlebnis, dass ich, glaube ich, derjenige war, also die Person war, die das gecrashed hat.
Okay.
Also ich war mal mit, da hatten mich 10 Leute gefragt, eine Freundin hat mich gefragt, ob ich Bock habe, mit in Skiurlaub zu fahren mit 10 Leuten. Und da habe ich gesagt, nee. So, aber es war so günstig, es war so ein geiles Angebot. Irgendwie so, ich habe gedacht, komm, egal. Und dann war das aber eine gemietete Hütte. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich mache kein Abendessen mit euch zusammen. Ich möchte einfach, ich setze mich da hin, ich esse mein Brot und mein Käse und trinke meinen Wein, aber ich möchte nicht mit euch kochen. Mhm. Ich habe keinen Bock, ich will auch nicht dann zusammen, ich will halt einfach meine Ruhe haben und ich will auch gehen können, wenn ich will. So, das habe ich ihnen von Anfang an gesagt. So, und dann war das so eine Woche, ich hatte so, da halt diese...
Sozialphobiker.
Ja, weil ich kenne das so, ne? Das verknust keiner. Du gehst den Leuten damit einfach auf den Sack, wenn du nichts tust. Und wenn du aber von Anfang an sagst, ich mache das nicht und ihr müsst euch auch nicht um mich kümmern. Ne? Ich will auch nicht abspülen, ich will einfach mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben, ich komme aber einfach mit. So, dann kann man eine Chance haben. Und dann kam aber am Ende des Urlaubs so, ich sah das schon so, den ganzen Urlaub, das kochte in dem so. Aber der hat sich, ich weiß auch nicht, der hat sich dann nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und am letzten Tag, als wir dann die Wohnung leer gemacht haben, da habe ich mich dann daran beteiligt, das Zeug runter und so sauber machen und so. Und dann standen wir vom Aufzug und dann guckt er mich an und ich dachte, da, jetzt kommt's. So, und dann kam der an und meinte, du gehst mir schon die ganze Woche auf den Sack, dass du hier nichts machst und das hat mich so, die hast mir den ganzen Urlaub verdorben. Hatte 3 Minuten geredet so und dann meinte ich, warum hast du nicht am Anfang gesagt? Ruhe? Ging er weg. So, und seitdem habe ich beschlossen, ich mache das nie wieder. Ich mache das nie wieder, weil die Leute können ja sagen, was sie wollen. Ja. Die können das nicht ab. Und deswegen, das ist ja das, was du meinst. Dann habe ich, als wir das erste Mal mit anderen gemacht haben, habe ich eine Mail geschrieben an alle. Freunde, wir machen nur zusammen, wer Bock hat. Jeder kriegt sofort das abendliche Bier gestrichen, wenn er einfordert, dass die anderen was zusammen machen müssen. Es wird nicht auf Leute gewartet, wenn die das nicht wollen. Ich habe dann so eine ganze Liste aufgestellt. Mhm. Und das Lustige war, dann haben sich genau die 20, die ich angeschrieben habe, haben sich sofort zurückgemeldet. Ja, super. Perfekt. Und dann haben wir das ein paar Mal ja gemacht und immer, wenn einer jemanden neu mitbringen wollte, und das ist ja nur dieses eine Mal schiefgegangen, habe ich immer gedacht, du bist für den oder die verantwortlich. Ne? Also du weißt, wie es hier aussieht so, und du kümmerst dich bitte. Die ist auch nie wiedergekommen, ne?
Nee. +1 oder die Ursprungsbesetzung? Nee, Mats, ich glaube, du hast sie einfach nicht mehr eingeladen. Du war dann gestrichen.
Ja. Ja, aber konsequent.
Ja,
aber
es ist doch besser als in den Bergen verloren. Ne? Als wenn nur einer zurückkommt.
Genau. Auf alle Fälle.
Oder in dem Fall 10-1.
So ist es, ja.
Ist nur noch in den Bergen. Erster Satz oder letzter Satz? Was ist der lieber? In dem Fall.
Ja, machen wir lieber den ersten, nicht, dass er im letzten Satz was verraten wird.
Es konnte keiner ahnen, dass er noch lebt. Ja.
Ich liebe Stockholm im Juli.
Auch zu kurz.
Ist das nicht schön?
Für einen Killer
ist das nicht schön?
Eigentlich ein schöner Satz von
Killer. Die Leute fliehen nach Gotland, Bastard und an die Riviera. Die Stadt versinkt im Sommerschlaf und man hat sie endlich ein wenig für sich.
Ja. Oh. Können wir mitarbeiten.
Auf alle Fälle.
Das ist doch kein Schwabe.
Der Quessler.
Ja. Warum? Der Quenzler.
Weil es in Gotland oder was spielt.
Na, vielleicht ausgewandert. Der erste Brezelbäcker in Gotha. Okay, ich habe jetzt was mitgebracht. Auf Empfehlung einer hier anwesenden Person. Hat nicht nur Riesenräder in Bristol, sondern auch Freunde, die Bücher schreiben. Jetzt sogar noch einen mehr. Und zwar von Christoph Leim. 101 Rock Stories, Anekdoten, Exzesse, wilde Geschichten von AC/DC über Rammstein bis CC Top. Ich habe es mitgebracht, um ganz geschickt unseren zweiten Podcast mit einzubinden. wusste ich nicht, wo ich mit meinem alten Kumpel Christian Songs, Geschichten hinter Songs erzähle, immer eine halbe Stunde. Auch da gerne mal reinhören. Und da habe ich dieses Buch empfohlen bekommen. Und wir hatten diesen Kollegen Christoph Leim auch letztens in einem Interview in diesem Podcast. Und das ist so eine Lektüre für alle, die sich für Musik interessieren und Bock haben, einfach mal so. Das sind immer kurze Geschichten, wo einfach irgendwas erzählt wird über irgendwelche Rockstars. Also wirklich von AC/DC über Iron Maiden, über CC Top, Ozzy Osbourne, alles, was da so zusammen ist. Man kann es halt wirklich einfach schön lesen. Es ist thematisch sortiert. Das fand ich ganz nett. Also man liest jetzt nicht eine Geschichte nach der anderen, sondern es hat so Überschriften wie Wildes Leben, Exzesse, Digital, Fans, Lieder, Platten, Konzerte, Weltgeschehen und Kulturgeschichte und so weiter. Da kann man dann einfach von vorne nach hinten in den Kapiteln einfach mal so durchlesen und die einzelnen Stories sind dann immer so ein, zwei Seiten lang, also so perfekte Strandlektüre. Mhm. Und man hat jede Menge Wissen to go, um halt auf dem nächsten Kneipenabend anzugeben.
Oh. Ja. Hast du denn was zum Angeben?
Ich habe mir einen rausgesucht, also es gibt zwei, die ich sehr lustig finde. Die eine ist aber mittlerweile, glaube ich, schon relativ bekannt, dass der Sänger von Iron Maiden, der Bruce Dickinson, der hat seine Biografie geschrieben und der hat ein wirklich sehr lustiges, interessantes Leben für einen, der in einer der größten, wenn nicht der größten Metalband singt. Der ist nämlich auch noch Flugkapitän und fliegt tatsächlich Airlines. Also es kann sein, dass einer von uns oder unseren Hörerinnen schon mal mit Bruce Dickinson geflogen ist, weil der tatsächlich noch Linienflüge machen muss, um diesen Flugschein zu halten. Ja.
Ist das nicht, wenn die Band irgendwo hinfliegt,
dann fliegt er die selber. Ja, ich glaube mit der Eddie One, also ja. Eddie ist ja das dieses Skelett, was das Band-Logo ist. Mhm. Und es gab mal dieses wunderbare Foto am Flughafen, glaube ich, in Berlin, wo die Maschine von Frau Merkel damals noch stand im Vordergrund und dahinter, so sechsmal größer, stand dann die Eddie One. So. Und die hat halt hinten auf der Finne, oder wie das heißt, hat die halt diesen Totenkopf drauf von diesem Eddie. Und das war schon sehr beeindruckend. Dann, der fliegt die halt auch wirklich, tatsächlich. Und das fand ich auch einen sehr lustigen Gedanken. Der ist aber gleichzeitig noch, der fechtet in, glaube ich, sogar auf Landesniveau und hat eine eigene Biersorte rausgebracht, also für Iron Maiden. Die haben eigenes Bier. Und weil er auch Biersommelier ist und Bierbrauer und also wahnsinnig spannender Typ.
Schläft er?
Nee, also laut scheinbar dieser nicht. Biografie. Und das sehr Lustige bei der Biografie, kann ich nur empfehlen, ist, es kommt überhaupt keine Frau drin vor. Und du denkst dir, also ich kenne die Biografie, also die echte Biografie von Bruce Dickinson, der hat Frauen und Kinder. Mhm. Aber der hat dann auf der letzten Seite oder im Interview, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, hat er dann wirklich gesagt, nö, wollte er nicht. Er wollte, dass diese ganzen Geschichten, Frauen, das hat er nichts zu suchen. Mhm. Ihm ging es nur um sich und die Musik. Und du denkst dir, okay, wenn auf das alles jetzt noch Frau, Familie, Kinder draufkommt, dann kann der nicht schlafen. Also das ist so unmöglich, aber ich fand, also, dass ein Heavy-Metal-Singer dann in jeder Stadt, in der er ist, wo die Konzerte gemacht haben, um sich runterzubringen, dann den örtlichen Fechtclub besucht und da dann fechten geht und das mittlerweile wohl, also er hat wirklich, glaube ich, auf Weltniveau gefochten, fand ich auch interessant. Aber das wollte ich jetzt eben nicht erzählen,
okay.
Was mir, glaube ich, ganz gut gelungen ist.
Ja.
Das einfach mal außen vor zu lassen.
Ja.
Deswegen wollte ich eine andere Geschichte vorlesen, weil ich die ähnlich absurd finde und dann hat man mal einen Eindruck, was einen hier so erwartet. Genau in dem Moment kommt mal wieder jemand rein, der immer gerne ein bisschen zu spät kommt.
Genau.
Gerne setzen. Und du bringst das Thema gerade aber mit deiner Frisur nicht weiter, weil es heißt, David Bowie setzt sich für Langhaarige ein.
Sollte er.
Ja. Sollte er.
Also, seine ersten Fernsehauftritte absolvierte David Bowie nicht als Musiker. Nicht mal als David Bowie, denn damals hieß er noch David Jones. Am 12. November 1964 spricht er in der BBC-Sendung Tonight als Vorsitzender der Gesellschaft zur Vermeidung von Grausamkeit gegenüber langhaarigen Männern.
Gut.
Damit ich euch jetzt hier nicht einfach so hängen lasse mit dieser Information. Man will ja auch ein bisschen mehr wissen. Eigentlich sieht er ja ganz adrett aus, der 17-jährige Blondschopf im Anzug, der da im Fernsehstudio sitzt. Allerdings reicht seine Frisur hinten bis zum Kragen. Das gilt in den 60ern bei Männern als langhaarig. Und damit selbstredend als gesellschaftszersetzend, ja, dem drohenden Untergang der Zivilisation zuträglich. Der junge Bowie beschwert sich in der Sendung über Kommentare wie Schätzchen oder kann ich deine Handtasche tragen? Also Haare bis hier.
Mhm.
Und stellt klar, das muss aufhören. Deshalb habe er die Gesellschaft zur Vermeidung von Grausamkeit gegenüber langhaarigen Männern gegründet. Bei all dem verzieht Bowie keine Miene, wirkt zurückhaltend, aber ausgesprochen selbstbewusst. Nun stellt sich die Frage, ist das ernst gemeint oder Scherz, Satire, Strategie? Ziemlich sicher letzteres, und zwar alle drei Punkte. Schon früh in seiner Karriere zeigt Bowie außerordentliches Geschick für öffentlichkeitswirksame Selbstdarstellung, denn natürlich geht es hier um Eigenwerbung für seine damalige Band The Manish Boys. So verschafft der Auftritt dem Sänger zum Beispiel ein Interview auf den Seiten der London Evening Post. So, hat noch was anderes gegründet. Es ist nicht die erste Vereinigung, die den zukünftigen Star als Aktivisten zeigt. Und jetzt bin ich gespannt, ob irgendeiner Ahnung hat, was das sein soll. Mit der Internationalen Liga zur Erhaltung tierischer Fäden.
Zu tierischer Fäden?
Fäden. Schafft er es kurz vorher bereits ebenfalls in die Zeitung. Und bei all diesen Gelegenheiten lässt er einfließen, dass man gerne Popstars wie Screaming Lord Sutch, The Pretty Things und natürlich die Stones und die Beatles als Mitglieder begrüßen würde. Vor allem aber, da er selber ja auch Musik mache. So, irgendeine Idee, was tierische Fäden sind? Ja, natürlich. Einfache Antwort, aber was ist das? Also ich habe... nicht
die geringste. Du bist nicht vorbereitet, du hast keine Antwort oder was?
Nee, ich habe tatsächlich keine, ich weiß
es
nicht.
Ach so.
Es lässt da auch hier einfach so stehen. Also anscheinend, wenn er es nicht recherchiert hat, dann wird es da wahrscheinlich auch nichts Tiefgreifendes zu geben. Spinnen? Bitte?
Ja.
Weitere Vorschläge?
Sabberfäden.
Sabberfäden.
Seiden.
Seidenfäden?
Ja.
Okay, also...
Spinner.
Wir geben das einfach mal an die Zuhörerinnen raus. Wenn irgendeiner eine Ahnung hat, was die Liga zur Erhaltung tierischer Fäden ist, einfach melden, uns eine Mail schreiben unter schussvombuch@gmx.de, ist in den Shownotes, und wir werden das dann aufklären in der nächsten Folge. Habt ihr Fragen zu diesem Buch? Ersten Satz? Brauche ich nicht mehr, oder?
Ja, mach mal.
Unbedingt.
Unbedingt, okay.
Ja.
Sonntagmorgen in einem kleinen Dorf im Hunsrück, irgendwann Mitte der 80er.
Ja.
Ja.
Das
lassen wir einfach mal so stehen.
Also mich hat es jetzt nicht angesprochen, es direkt zu kaufen, dieser erste Satz.
Ja gut, aber vielleicht die Geschichte mit den Langhaarigen.
Ja, die schon.
Ja, also davon gibt es jede Menge. Also nicht Geschichten über Langhaarige, obwohl
also ich fände es ganz interessant, wenn das 101 Rockstories sind. Dann ist das ja ein ideales Einschlafbuch. Zwei Seiten, eine Geschichte gelesen.
Ja, oder halt am Strand. Zwischen zwei Beachvolleyball.
Obwohl das mit dem Hund zurück und mit der Sonne, fällt mir gerade ein, es gab ja, ich glaube, Conny Plank hieß der, der hat in Neunkirchen-Sielscheid hat er ein Studio gehabt. Und gibt ja manchmal so auch Berichte über Studios, wo dann irgendwelche Bands hindackeln. Das fällt mir gerade ein, David Bowie, weil der hat, Depeche Mode war da und was weiß ich, also vor 40 Jahren oder sowas. Und Depeche Mode, und David Bowie hat auch angerufen und hat gesagt, Conny Plank gesagt, ich habe keine Zeit für dich. Und heute denkt man so, boah, was wäre das?
Das sind die Momente im Leben, wo du sagst, ne?
Der war Tontechniker und der war einfach seiner Zeit, es gibt wahrscheinlich so ein paar Koryphäen einfach, ne, der war einfach seiner Zeit total voraus und dann denkt man so, man fährt durchs Land oder übers Land und denkt so, da waren sie alle, ne?
Stimmt, ja.
Kraftwerk war auch
vielleicht
da.
Vielleicht hat er also auch was geschrieben. Wir haben ja schon das Buch von Rick Rubin vorgestellt, von Benny Blanco.
Ja, da muss man mal die Augen auf. Vielleicht hat er auch schon eine Biografie geschrieben.
Ja.
Mit der Geschichte, wie er David Bowie abgesagt hat.
Ja.
Ja, wegen keine Zeit.
Ja.
Das ist auch hart.
Ja. Aber schon tot.
Conny Plank.
Hm?
Oh.
Ja. Da wird nichts mehr
David
kommen.
Bowie auch, ja, genau.
Ja, David Bowie auch, ja.
Ja. Na gut, dann...
Aber das ist doch eine super Überleitung, Hunsrück. Und dann, und jetzt kommen wir.
Und ich komme jetzt direkt, um
zur Sieg.
So ein bisschen Eigenwerbung zu machen zu 111 Orte an der Sieg, die man gesehen haben muss, die unser Freund Daniel Robbel geschrieben hat. Und Mats und ich haben die Fotografien dazu gemacht und haben mehr als 111 Orte an der Sieg gesehen und gesucht. Und
gesucht vor allem. Viel gesucht haben wir.
Es war sehr aufregend. Und das Schöne an diesem Buch ist einfach für alle, die das ganze Publikum hier in der Gegend wohnen. Wenn man jetzt, sage ich mal, im Frühjahr, Sommer und auch Herbst irgendwie Lust hat, selber hier was zu exploren, aber vielleicht nicht in Urlaub fahren kann, will oder einfach nur Dinge anschauen und sich vielleicht vorab so ein bisschen informieren, kann man eigentlich auch die ganze Welt bereisen mit diesem kleinen Buch. Also ich mache jetzt nur mal ein paar Beispiele, was alles so möglich ist. Also womit man Jahre verbringen kann, ist, indem man den Myriametherstein versucht zu finden am Rhein.
Ich wollte gerade sagen, also das mit dem Suchen war jetzt kein Scherz. Also der Autor hat uns dann immer gesagt, wo die Dinge sind, die wir fotografieren sollen, war aber seltenst selber vor Ort, weil er einfach zu weit weg wohnt und hat dann uns da hingeschickt. Und dann kam, ja meistens, was hat er geschickt, immer so Marken auf
also entweder Google. Adressen oder
halt
Standorte auf Google. Das konnte aber auch mal sein, dass es irgendwie das Vereinsheim, dass quasi der Verein woanders gemeldet war, wie eigentlich die Adresse, der Standort des Ortes.
Ja, es war auf jeden Fall mehr als einmal, dass wir irgendwo standen und dann ihn anrufen, hier ist nichts.
Ja, oder an irgendeinem Wanderweg, aber dann kann man halt viel laufen und wenn das Ding eingewachsen ist, also das Thema ist ja immer, dass man auch kleine Sachen, wenn es irgendwie eine Gedenktafel ist oder ein Gedenkstein oder sowas, sowas kann ja einfach quasi überwuchert werden und dann findet es keiner mehr. Also das waren eher so ein bisschen eine Dschungeltour, was wir hier gemacht haben.
Ja, der Myriametherstein hat da, den haben wir, wie oft waren wir da? Du warst zweimal da, wir waren zusammen
also
zweimal da.
Das ist wirklich super peinlich. Ich war viermal da und habe den gesucht und ich habe auch von meinem Verein eine Beschreibung gekriegt, wo der ungefähr sein soll und ich habe ihn nicht gefunden.
Nein, ich auch nicht. Wir haben ja beide nicht gefunden. Keine Chance.
Also es hat mein Ehrgeiz.
Aber es gibt ihn.
Ja, es gibt ihn.
Bilder davon, ja. Andere Leute haben ihn auch gefunden. Ja. Wir haben dann von Freunden vom Autor, nee Quatsch, wir hatten eine Lesung in
der Buchhandlung. Die haben total gelacht, weil wir gesagt haben, wir haben ihn nicht gefunden. Wir haben das dann recherchiert über, es gibt eine Wikipedia-Seite über die ganzen Myriametersteine. Also die messen ja alle, glaube ich, 10 Kilometer am Rhein, wie weit man schon ist oder wie weit der Rhein ist. Und dann haben wir einen gefunden auf der anderen Rheinseite. Aber da wir das Buch über die Sieg geschrieben haben, sollte es der in der Siegaue sein. Also der auf der anderen Seite, haben wir gesagt, naja, der muss ja eigentlich da genau gegenüber sein, wenn sie richtig gezählt haben. Und dann haben wir den auf der anderen Seite fotografiert, waren ganz stolz. Und dann meinte der Autor, das geht nicht. Also ihr seid auf der falschen Seite gewesen. Und wir so, da hatten wir eine super Beschreibung. Wir haben alles gefunden. Es war ganz einfach. Die Leute sind frustriert, wenn sie ihn nicht finden. Vor allem ich war frustriert. Viermal da, hab den auf der anderen Seite nicht gefunden. Dann hatten wir diese Lesung.
In Windeck.
In Windeck. Und dann sind die, das ist sicher super easy, die sind hingeradelt und haben uns die Bilder geschickt. Und dann dachte ich auch so, und hättet ihr nicht ein bisschen Kontext dazu machen können? Ich kann es ja wieder nicht finden.
Nee, wir waren ja nochmal da. Wir waren dann mit den Bildern, die uns geschickt haben, waren wir nochmal da und haben es wieder nicht gefunden. Also du konntest die Bilder, also so ein bisschen, die hatten jetzt leider nicht echt so eine richtige Landmark, dass du sagen konntest, okay, triangulieren, da. Nee, die hatten da hinten ist die Fabrik und dann haben wir uns so hingestellt, es müsste so sein, aber da war kein. Ich verstehe das bis heute nicht. Ja, aber hat keinen Geocache. Also der Myriametherstein müsste einen haben, aber wir haben das Ding wirklich bis heute nicht gefunden und ich glaube auch nach wie vor, es gibt es nicht. So, Punkt.
Angeblich ja schon. Naja, wer ihn nicht findet, kann den auf der anderen Seite nehmen.
Das ist auch schön.
Auf jeden Fall gibt es sehr schöne, spannende Orte dort. Zum Beispiel, wer jetzt irgendwie Lust hat auf so ein bisschen Havanna. Es gibt in Altdorf gibt es eine alte Zigarrenfabrik, wo heute ein Skulpturenpark hinten drin ist. Wunderschön. Oder was anderes, wo die meisten wahrscheinlich schon mal waren, in Hennef. Bei der Stadt Blankenburg auf der Burg selber. Aber da gibt es einen ganz besonderen Ort und zwar gibt es da eine Rarität an Weinreben, den schwarzen Obelin, der kommt eigentlich aus dem Elsass. Also wer ein bisschen Lust hat auf Elsass, kann quasi dort Elsass finden. Wir haben den Auenlandweg drin. Also wer nach Neuseeland will, geht einfach da mal eine Runde hin. Wir haben einen Yachthafen drin, hat ja auch nicht jeder, also so ein bisschen Lust auf Saint-Tropez, da war so ein bisschen der Hintergrund, wir sind hingegangen und da war ja gerade die große Überschwemmung letztes Jahr, als wir die Bilder gemacht haben, das heißt der Yachthafen war total unter Wasser, die ganzen Stege zu den Yachten, also es sah nicht so nach Saint-Tropez aus, aber naja, kann man machen oder wer Lust hat, auf eine Runde Rio. Es gibt eine Christusstatue in St. Augustin. Das war eigentlich so die größte Überraschung für mich. Die hat eine Spannweite von 7 Meter. Also das ist schon die ausgebreiteten Arme 7 Meter. Und wenn man unten steht, ist der Fuß größer als der Tisch hier. Ich fand das schon beeindruckend.
Die habe ich übrigens nicht gefunden.
Aber ich.
Du hast sie dann gefunden, naja. Und ich verstehe es bis heute nicht. Also warum? Ja. Weil in dem Park, aber irgendwie die steht so ein bisschen verdeckt. Also nicht verdeckt, sondern der Zugang ist irgendwie komisch, oder?
Man musste einmal, das ist bei einer Stiftung, und man muss einmal um das ganze Gebäude drumherum. Also wenn man vom Freibad kommt, das haben wir auch so beschrieben, dann ist man eigentlich direkt da. Aber wenn man auf dem Parkplatz parkt, dann muss man ein bisschen suchen. Wir haben das kleinste Beatles-Museum der Welt. Das hat, glaube ich, nur 4 Quadratmeter. Und wir haben die Alpakas des Westens, also ein bisschen Peru ist auch drin. Und ja, wer da noch ein bisschen Lust hat, was Richtung Indonesien dabei zu haben, der geht in den Elmores-Biergarten nach Windeck, Schladern. Und da kann man eigentlich ganz schön an so einem kleinen Buddha vorbei mit hinten kleinen gelben Schirmchen in auch einer alten Industriehalle sitzen, wo am Wochenende oftmals Flohmarkt sind. Also hier sind sehr viele Orte drin, die, glaube ich, einem einmal durch die Welt helfen. Also eine ganz große Tour, große Vielfalt. Und es gibt auch ein paar Orte, die muss man länger suchen, oder es gibt auch ein paar Orte, da muss man nicht wirklich gewesen sein. Zum Beispiel der dicke Stein. Hört sich witzig an, aber man kann...
Ist ein dicker Stein.
Ist ein dicker Stein. Also ziemlich groß, liegt in der Sieg. Eine gute Geschichte, aber kein guter Ort.
Oder das Badewannenrennen, wo einmal im Jahr ein Badewannenrennen ist, aber was willst du da fotografieren? Da ist sonst nichts. Also es sind sehr viele Bilder von der Sieg drin. Wir haben eine Wortmeldung, bitte. Ja.
Wir mussten ja Fotos machen.
Natürlich waren wir überall. Sonst hätten wir die Fotos, außer bei Miriam Meterstein. Also, was haben wir da eigentlich? Auch die Sieg wahrscheinlich, ne?
Nee, da haben wir den Rhein aufgenommen.
Den Rhein? Oh, das war was anderes, ja. Sonst noch Fragen? Erster Satz, kann man das machen?
Klar.
Es gibt ein Vorwort, oder?
Gibt es ein Vorwort? Im Siegtal ist richtig was los.
Ja.
Das ist der erste Satz des Wortes.
Okay, was war dein Lieblingsort? Was war dein Lieblingsort?
Zwischen der Quelle bei Nepften und der Mündung in den Rhein liegt ein schöner Fleck Erde, wo man jede Menge erleben kann.
Was war dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort war die Christusstatue oder der Elmores-Biergarten. Also.
Okay. Ich fand, die mitten im Wald steht eine alte Autobahnbrücke oder eine alte Brücke, eine Straßenbrücke, die nie benutzt worden ist, glaube ich, und steht da als Ruine mitten im Wald. Das fand ich toll, weil es so total skurril aussieht.
Okay.
Also es ist weit und breit keine Straße, aber es steht eine Brücke. Und die ist mittlerweile total zugewachsen, Graffiti besprüht, aber steht da im Wald. Fand ich schön. So, wie immer, wenn wir hier sind, lieber Alex...
Ja.
Habe ich natürlich noch was vorbereitet für den Schluss.
Ich bin ganz gespannt.
Ja, und zwar habe ich.
Also, ich weiß ja nicht, was kommt.
Nachdem wir jetzt beim letzten Mal, also bei der Lesung hier auch, und wir hatten ja schon mal die Rezensionen von großen Portalen. Und da habe ich mir gedacht, wenn es jetzt eine Urlaubsfolge wird, dann können wir mal was anderes machen.
Wollten wir jetzt noch die Kinderbuchfolge vorstellen oder machen wir das danach?
Das können wir jetzt auch noch machen. Was möchtest du vorstellen?
Ja. Ist dir egal. Cracks Tagebuch.
Da musst du kurz nach vorne kommen. Wir sind ja offen für sowas. Aber du musst dich kurz fassen jetzt.
Aber der Alex bereitet sich jetzt heimlich vor.
Alex, nicht vorbereiten.
So. Was soll ich sagen?
Ja, weiß ich nicht. Du wolltest hier Steffi vertreten und wolltest jetzt eine Buchkritik.
Also, ich möchte das Buch Cracks Tagebuch Band 12 vorstellen. Und es geht darum, dass Greg mit seiner Familie eine Reise macht, wo es aber ein bisschen schief läuft, weil sie ein bisschen Quatsch machen, weil es Spinnen in der im Badezimmer gibt, und im Flugzeug hat der Vater nur die
Wir stellen jetzt gleich die wichtigsten Fragen schon mal, ne? Ist der Vater Serienkiller?
Nein!
Ja, du musst dich jetzt schon, also das ist ja, ne, ist er muss nicht. Ich den Podcast
ist er
angemessen fragen.
Ist er dement? Genau. Ist es kein, wie nennt man das? Krimi, so.
Ist kein Krimi, okay.
Kein Krimi, ist ein Kinderbuch.
Und du fandest es gut?
Ja. Ich fand es gut. Soll ich den ersten Satz vorlesen?
Gleich, hast du alle gelesen? Das sind ja, du hast ja gesagt, Greggs Tagebuch 12. Hast du alle davon gelesen?
Ich glaube, es gibt 18.
19.
Hast du alle noch nicht alle gelesen?
Nein, ich lese die durcheinander.
Kann man das machen beim Tagebuch?
Das sind immer neue Geschichten.
Okay, also an alle, die Bücher verschenken wollen, die diese Bücher verschenken wollen, man kann sie auch quer verschenken, dann jetzt den ersten Satz bitte.
Auch mit der Überschrift?
Nee, nur den ersten Satz.
Wenn einem jemand von seinem Urlaub erzählt, ist das Schlimmste, dass man so tut, man, als würde man sich für einen freuen.
Ja,
das ist
da
wohl
kann
wahr.
Ich mitgehen. Und dann muss man sich stundenlang anhören, was die Tolles genau. gemacht haben. Ja.
Oder die Dia-Shows früher. So. Oh. Sie haben 2000 Dias von Griechenland.
Ich finde ja. aber, dass das Problem ist, keinen Applaus bitte für unseren Co-Podcast-Host. Ich finde, dass es schlimmer geworden ist, seit alle Handys haben. Also früher wusstest du, okay, 300 Dias halte ich durch. Aber 800 Fotos, wenn die nicht sortiert sind.
Ja, das stimmt.
Da wäre ich halt schon eher so auf der Schiene, bitte wieder eine Dia-Show zu machen.
Und die bekommt man ja, bevor die Leute schon aus dem Urlaub zurück sind. Das ist schön.
Ja. Auch das noch, also doppelt. Doppelt schlecht. Hier, das gehört gar nicht dazu. Also ich habe Folgendes gemacht zum Abschluss. Ich habe diesmal geguckt, ich habe eine Urlaubsreise zusammengestellt von Köln nach Mallorca und zurück anhand von Google-Bewertungen. Also man kann ja auf Google, gibt es ja Point of Interest, die man setzen kann. Also man könnte mal hier Buchhandlung Bücken, dann könnte ich dir 5 Sterne geben und sagen, super nette Buchhandlung, total tolle Bücher, sehen alle gut aus, sind gut eingebunden, die Seiten sind sortiert und so.
Dann tu das.
Ja, und wir machen jetzt Folgendes. Ich habe jetzt mal eine Reise zusammengestellt anhand dieser Bewertungen. Und du hast jetzt bitte du liest bitte immer die Fetten, die kursiv sind, und deinen Part wäre immer die Fetten, die nicht kursiv sind, zu lesen.
Okay.
Und alles, was die beiden lesen, steht genauso im Internet. Ich werde nur das mit ein wenig Text verbinden, damit es eine Reise ist. Wir starten natürlich mit einem touristischen Highlight, dem Kölner Dom. Warum der nur eine 4,7 gekriegt hat, weiß ich nicht, aber über den schreiben interessierte Besucher in den Kommentaren.
Krass wertvoll. Krass wundervoll,
schreibt Sebastian Müller.
Der Kölner Dom ist ganz toll. Ich war schon viele Male dort. Lena findet den Dom blöd. Sie will nicht nach Köln ziehen.
Was sicherlich schade für Jonas Korsten ist, aber dem Dom vermutlich egal.
Sehr eindrücklich,
schreibt Tim. Und ein
echt langes Ding
muss Alexander Schulz dem Kölner Dom Respekt zollen. Aber ist denn wirklich alles gut im Kölner Dom?
Schlechter Handyempfang und kein WLAN.
Da muss man Pranky einfach mal recht geben. So geht's natürlich gar nicht. Eine riesige Kirche bauen und dann noch nicht mal drahtlos mit Gott sprechen können, ein Unding. Weiter zum naheliegenden Kölner Hauptbahnhof. Der geht man nach dem User-Ranking von 4,9 noch mehr zu bieten haben muss als
die große Kirche gegenüber von McDonald's.
Steht wirklich da. Vermutlich einen besseren Handyempfang und WLAN. Stimmt, aber es gibt dort noch mehr Highlights, auch wenn die sich jetzt nicht jedem sofort erschließen.
Wenn ich mal einen Zehner brauche, finde ich immer einen Lauch.
Lobt User 0011.
Man muss ihn einfach nur mögen. Man merkt einfach nicht die ganzen Reisenden.
Das hat man als Reisender ja zum Beispiel schon mal gerne. Bevor es dann zum Flughafen geht, noch ein paar Tipps für den Aufenthalt in Köln. Nicht auf den Rewe City reinfallen. Der sieht zwar aus wie ein Supermarkt, aber
für mich ist das kein richtiger Supermarkt.
Dann lieber ins Bauhaus in Ehrenfeld. Das überzeugt nämlich durch
perfekte Lage, meist kompetent, Sortiment ganz gut, außer Baustoffe, Fliesen, Bodenbelege. Kein großes Holzsortiment. Zuschnitte leider nur ab 10 cm. Keine Gärungsschnitte.
Da kann dann eventuell die Notaufnahme des San Franziskus Hospitals in Ehrenfeld aushelfen, über die Heinz Nolden schreibt.
Kann ich nur empfehlen. Meine Frau bekam dort ein neues Kniegelenk. Es geht ihr heute besser als vorher. Danke.
Was natürlich erfreulich ist. Weiter geht die Reise zum Kölner Flughafen, über den wir von Sascha Rupa erfahren, der für seine Eltern spricht.
Ich spreche hier
also
für
die Fehler kannst du mitlesen. Ich habe alles genau
rauskopiert. Ich spreche ihr für meine Eltern, da sie kein Internet haben. Meine Eltern finden den Flughafen einfach nur super. Alle wären sehr freundlich und entspannt. Viel besser als in Düsseldorf.
Wann sie das denn wären, also freundlich, bleibt allerdings offen.
Ich als Fahrer kann nur sagen, dass der Flughafen sehr gut erreichbar ist und man kurz halten kann, um Koffer zu laden, entladen. Dafür gibt es 5 Sterne. Macht weiter so. insgesamt Note 4,0.
Also er scheint sich da mit sich selber noch nicht ganz einig zu sein. Mal schauen, wie es zum Beispiel am Flughafen in Dresden aussieht, der immerhin 0,3 Sterne besser abschneidet.
Der Flughafen ist sehr gut zu erreichen, egal ob mit dem Auto, über die Autobahn, dem Bus oder der S-Bahn. Aufgrund der handlichen Größe und der guten Strukturierung ist es auch hier einfach, sich zu orientieren. Gerade für Flugneulinge ist das ein wirkliches Plus.
Also, liebe Flugneulinge, darüber hinaus ist der Flughafen Dresden auch noch
guter Platz.
Allerdings,
leider fliegt hier kaum noch was.
Die Wartezeit bis zum nächsten Flug könnt ihr dann in Dresdens Gärten verbringen. Zum Beispiel im Görlitzer Park. Leider schafft ihr nur 3,9 Sterne, was wohl vor allem an der mangelnden Qualität der dort angebotenen Waren liegt.
Hey Kinder oder vielleicht auch Erwachsene, bitte kein Marihuana dort kaufen. Es ist sehr verunreinigt mit Blei oder Haarspray etc. Meistens ist es auch gar kein Marihuana.
Oh, was ist es dann? Johnny Alfred macht für seine Leser den Test.
Habe selbst aus Neugier dort mal was gekauft, um zu gucken, was die deutsche Drogenpolitik eigentlich so verkauft.
Die Spannung steigt, aber leider bleibt es beim abschließenden User-Tipp.
Lieber nichts kaufen, auf gar keinen Fall die anderen Drogen, die dort angeboten werden.
Offen bleibt leider auch, welcher Minister dort verkauft und wo man besseren Stoff bekommt. Vielleicht ja auf Spaniens Urlaubsinsel Nummer 1, Mallorca.
Es hat sowas von Ankommen.
Ist der erste Eindruck vom Flughafen Mallorca. Schon mal gut.
Hat alles, was ein kleiner Flughafen braucht.
Also ich nehme an, Dinge wie Landebahn, Terminals, am Ende gar Flugzeuge. Die User wären aber nicht die User, wenn sie hier einfach auf simple Flughafen-PR reinfallen würden. Schließlich hat er nur 3,9 Sterne.
Schön ist er nicht, dafür aber dunkel.
Seit wann machen Gruftis Urlaub auf Mallorca?
In einigen Bereichen ganz schön runtergekommen. Ansonsten recht effizient.
Flugzeuge kommen an und fliegen ab. Was noch?
Keine einzige Möglichkeit zu rauchen in den Scheiß-Gates.
Die Sprache wird rauer. Und das bleibt auch so für den, der auf die Idee kommt, nach der Ankunft erstmal im Megapark in El Arenal was trinken zu wollen. Gastrokritiker Nico deckt schonungslos auf.
Richtige Kackbude. Riecht nach Kotze rund um die Uhr. Man könnte auch mal putzen. Kellner sind inkompetent. Man wartet eine Stunde auf sie und sind immer noch nicht gekommen. Nicht empfehlenswert. Bierkönig ist 1000-mal besser.
Um das von uns rauszufinden, war Nico anscheinend rund um die Uhr drin und hat auf Kellner gewartet. Also Bierkönig.
Getränke gab es dort in ausreichender Menge. Da war nie etwas leer. Die Gläser waren immer mit Eiswürfeln gefüllt. Leider Chloreiswürfel, was nur stört, wenn man langsam trinkt und die sich auflösen. Es gab dort Originalalkohol. Keine billige Plörre, lediglich der Energy war kein Red Bull. Aber den Energy, den ich dort benutzt habe, konnte man auch sehr gut trinken. Also in der Mischung. Pur keine Ahnung. Was Energy angeht, bin ich anspruchsvoll.
Für Leute, die keinen Originalalkohol wollen, fällt der Abschied dann doch leicht. Vor allem, wenn zu Hause in Köln mit 4,8 Sternen noch eine echte Attraktion wartet. Die Feuer- und Rettungswache 1, über die Michael Hofmann schreibt.
Besser geht nicht.
Das war eine neue Folge von Schuss vom Buch live aus der Buchhandlung. Wücken, danke, dass ihr da wart. Danke an die Zuschauer. Wer uns einen Gefallen tun will und die Bücher interessant fand, die wir besprochen haben, der kann die gerne über unsere Affiliate-Links bestellen. Die gibt es in den Shownotes. Wer uns noch mehr Gefallen tun will, der kann einfach allen Freunden und Freundinnen empfehlen, unseren Podcast zu hören, weiterempfehlen. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Ich glaube, man kann uns keine 5-Sterne-Bewertung schreiben, oder?
Doch, kann man. Wenn hier die erste Reihe schon sagt. Ja. Dann noch eine 5-Sterne-Bewertung.
Digital Native, er macht es.
Ja, auf alle Fälle.
Noch abschließende Worte.
Schönen Sommer.
Genau. Schönen Sommerurlaub und damit
viel Spaß beim Lesen.
Genau. Macht's gut. Danke.
Danke.
Tschüss.
Schuss vorm Buch.